Ich freue mich, wieder einmal in Ihrer Mitte sein zu dürfen. Muss Sie aber von vornherein ein wenig um Geduld bitten für dieses Thema. Als wir es in unserer Gemeinde miteinander besprochen haben, waren sogar kleine Kinder dabei, Mütter mit ihren Kindern. Und es hat trotz der reichlichen Stunde dann doch geklappt. So danke ich Ihnen schon im Voraus für Ihre Geduld. Wenn Juden Passa gefeiert haben, in den vergangenen 2000 Jahren oder noch länger, dann beschlossen sie das Passafest mit den Worten Shana Haba Yerushalayim. Das heißt, nächstes Jahr feiern wir dieses Fest, wenn Gott es schenken möge, in Jerusalem. Jerusalem ist ja nach dem Wort des Herrn Jesus, Matthäus 5, Vers 35, die Stadt des großen Königs. Das heißt, die Stadt des Messias. So hat es Jesus selbst gesagt. So ist also das Herz eines jeden Juden im Blick auf Jerusalem voller Liebe, voller gespannter Erwartung, voller Harren und Hoffen. Und schon das hebräische Jerusalem ist eine einzige Liebeserklärung. Ich möchte zunächst einmal ein Wort lesen aus Matthäus 16. Matthäus 16, 1 bis 3, wo der Herr Jesus Stellung nimmt zu unseren Meteorologen, das heißt zu denen, die das Wetter begutachten. Dort heißt es: Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel geben. Das heißt, ein Zeichen, das nicht durch seine Hände hindurchgegangen ist, sondern unmittelbar von Gott. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wenn es Abend geworden ist, so saget ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute kommt stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Angesicht des Himmels wisset ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Das ist ein hartes Wort des Herrn Jesus, auch an die heutige Christenheit, die kaum etwas wissen will von dem prophetischen Wort Gottes. Eine böse und ehebrecherische Generation verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen wird ihr gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging hinweg. Ich möchte zunächst einmal ein paar Kilometersteine der vergangenen Jahrzehnte noch einmal vor unser Herz hinstellen, von dem, was Gott bereits an seinem Volke Israel getan hat. Der erste Kilometerstein trägt die Jahreszahl 1897. Dort kam der erste zionistische Weltkongress zusammen unter der Führung von Theodor Herzl in einer Stadt, in der ich morgen meinen Dienst tun werde, in Basel. Basel kommt vom römischen Basileia, die Königsstadt. Aber wir haben gerade gelesen, nicht Basel ist die Königsstadt, sondern Jerusalem. Aber es ist schon merkwürdig, dass in dieser Reichs- und Königsstadt der erste zionistische Weltkongress stattgefunden hat. Dort wurde, weil die Lage hinsichtlich der Heimkehr ins Land der Väter schier unmöglich erschien, der Vorschlag gemacht, Israel möge sich doch ansiedeln in Uganda. Ein anderer Vorschlag war auf Sansibar oder auf Madagaskar. Und da erhob sich unter den versammelten orthodoxen Juden, es waren auch Orthodoxe dabei, lautes Weinen und Schreien. Man muss schon einmal Juden gesehen haben in ihrer Körpersprache. Sie reden ja mit Händen und Füßen. Und Theodor Herzl konnte das laute Rufen und Weinen und Schreien nur stillen mit einem Wort Gottes. Und er hat vorgelesen, Psalm 137, Vers 3 bis 6. Denn unsere Fänger oder unsere Folterer forderten in Babel von uns die Worte eines Liedes und die uns wehklagen machten Freude. Sie sagten, singt uns doch eins von euren Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied Jehovas singen auf fremder Erde, in einem fremden Lande, in einem Territorium, das fremden, dämonischen Göttern geweiht ist? Wenn ich dein vergäße, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Bis hierhin. Und da war wieder Ruhe im Saal. Nun war wieder der Programmpunkt Heimkehr ins Land der Väter und möglichst in die Stadt Jerusalem, nächstes Jahr in Jerusalem. Und Theodor Herzl schrieb in sein Tagebuch, es mag vielen wie ein Märchen erscheinen, vielleicht in ein paar Jahren, spätestens in 50 Jahren, werden wir im Lande der Väter sein, in Israel. Und der Herr hat ihn beim Wort genommen. Er war Prophet wider Willen, wie Kaiphas. Und genau 50 Jahre danach war Israel wieder im Lande der Väter und es erfolgte im Jahre 1948 die Staatsgründung Israels auf dem Boden des Landes, das weder den Juden gehört noch den Arabern, sondern Jahwe, dem Gott und Heiligen Israels, dem Herrn der Heere. Ich möchte hierzu auch noch lesen, Lukas 2, 38, von jeder Prophetin Hanna, die plötzlich in der Geburtsgeschichte Jesu auftaucht und von der es heißt, Hanna trat zu derselben Stunde herzu, nämlich im Tempel, in einer der Tempelhallen, lobte Jahwe und redete von ihm zu allen, welche auf Erlösung warteten in Jerusalem oder welche auf Jerusalems Erlösung warteten. Und so hat denn auch der Zahlwert von Jerusalem 596 den gleichen Zahlwert wie die Redensart Zappe Lishua wartet auf Erlösung. Beides nämlich den Zahlwert 596. Nun, 1948 erfolgte mit der Staatsgründung Israels, 50 Jahre nach Basel, zugleich die Teilung Palästinas. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass von Palästina 80% an das Haschemitenkönigtum gegangen ist und heute den Palästinenserstaat Jordanien bildet. Den Palästinenserstaat gibt es also heute schon. Ich möchte dazu lesen, was Gottes Urteil in dieser Sache ist. Joel 3, Vers 1 bis 3. Nein, Entschuldigung. Doch, Joel 3, Vers 1 bis 3. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde. In dieser Zeit stehen wir ja heute. Als Zeitgenossen, als Augenzeugen. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde da selbst mit ihnen rechten über mein Volk und über mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Der Teilungsplan der UNO 1947 bis 48. Und über mein Volk das Los geworfen. Das ist Gottes Urteil in dieser Sache. Sie wissen ja, dass Israel auf eine zweifache Weise in das Land der Väter zurückgeleitet worden ist. Einmal durch die zionistische Bewegung, das waren die Fischer, die die Juden aus allen Völkern herausholten und sie auf eine friedliche Weise nach Palästina führten, schon in den 20er Jahren. Zum anderen aber dann durch die Jäger, durch jenes schreckliche Geschehen, das die Juden Holocaust nennen, und das heißt zu Deutsch Brandopfer, Brandopfer. 6 Millionen Juden, die im Namen Deutschlands und seiner verbrecherischen braunen Regierung getötet worden sind. Vor allem Juden im Osten, in Polen und in Deutschland. Juden, die sich oft so sehr den Völkern angeglichen hatten, dass jüdische Menschen in Deutschland gesagt haben, was der Hitler in Mein Kampf schreibt, das kann nicht stimmen und das wird nicht stimmen. Wir waren Offiziere im Ersten Weltkrieg und haben für Deutschland, unser Vaterland, gekämpft. Und in ihrer Schublade hatten sie noch das EK1 des Kaisers liegen. Uns wird so etwas nicht passieren. Und dann sind sie in die Gaskammern gekommen. Wenn in Israel der Gedenktag für den Holocaust ist, Yom HaShoah, Sie werden das vielleicht schon einmal im Fernsehen gesehen haben, dann heulen alle Sirenen im Lande, alles steht 3 Minuten still, alle Taxis, alle Autos, alle Busse, alle Fußgänger, alle Verkäufer, alles, was da irgendwie läuft, alle Kinder in den Schulen, in den Kindergärten. Und am Abend singt der Synagogenvorsteher in den Synagogen aus Psalm 22 das Wort: Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesmal im Blick auf Israel. Und am Schluss der feierlichen Zeremonie am Abend singt der Polizeikor Israels in Jerusalem das Lied, das einer der letzten Verteidiger des Warschauer Ghettos an eine Mauer geschrieben hat. Jedenfalls den Anfang des Textes des großen jüdischen Gelehrten Maimonides. Ich glaube, dass der Messias kommt. Und ich glaube es gewiss. Habt ihr schon mal einen deutschen Polizeikorps gehört, der sowas gesungen hat? 1948, 50 Jahre nach Basel und 70 Jahre nach Basel, geschah dann das, was alle Juden Jahrhunderte und Jahrtausende gehofft und erwartet haben. Die Heimkehr Jerusalems, die Eroberung Jerusalems in dem Sechstagekrieg, der ihnen aufgezwungen war, von allen Völkern ringsum. Von einer gewaltigen Übermacht der arabischen Armeen. Als dann die ersten Fallschirmjäger Israels durch das Löwentor eindrangen in Ost-Jerusalem und endlich wieder an ihrem Heiligtum stehen konnten, an der Klagemauer, dem letzten Rest ihres Tempels, Hakotel, erzog der Oberrabbiner der Armee Goren das Widderhorn hervor, er trug auch eine Torahrolle und blies in das Widderhorn, in den Schofar, der nur zu allen großen Gedenk- und Festtagen Israels geblasen wird, und er rief aus: Von nun an beginnt die Zeit der Erlösung. Und auch wir haben gedacht, nunmehr gingen die Zeiten der Nationen ihrem Ende entgegen. Denn der Herr Jesus hat gesagt, wenn Jerusalem nicht mehr von den Nationen zertreten wird, ist das Ende der Zeiten der Nationen und ihrer politischen Herrschaft gekommen. Zumindest dürfen wir sagen, geht die Zeit der Herrschaft der Völker zu Ende. Damit dürfen wir auch heute festrechnen. Lukas 21, 24 steht dieses Wort des Herrn Jesus. Sehen Sie, Sie sollen heute Abend auch merken, dass Sie Jesus und die Botschaft des Neuen Testamentes vielleicht nur teilweise kennen. dass sie manches aus seinem hochheiligen Mund noch gar nicht gehört oder gelesen haben. Denn auch er stand auf dem Fundament der Apostel, der Propheten des Alten Testamentes. Als Jerusalem heimkehrte, war ganz Israel in einem großen Freudentaumel. Da war eine Lehrerin in Galiläa, die hat gerade ein Lied gedichtet, ein trauriges Lied, das als Kehrreim hat, Jerusalem, Shel Sahav, Veshel Nechoshet, Veshel Or, Hallo, Lechol Shirayish, Anikinor. Und zu Deutsch, man hat das nachübersetzt, lautet der erste Vers, wie klarer Wein die Luft der Berge und zarter Kiefernduft, der von der Dämmerung Wind getragen, wie Glockenklang uns ruft, im Schlaf befangen Baum und Steine und wie vom Traum umweht, in Einsamkeit an heiliger Stätte die alte Mauer steht. In Einsamkeit, weil dort kein Jude beten durfte. Jerusalem, Stadt von Gold, von Kupfer und von lichtem Schein, ich will für deine Lieder die Harfe sein. Und dann kam die Meldung von der Eroberung Jerusalems und da dichtete sie noch hinzu. Wir kehrten zu den Wassergruben, zum Markt und trautem Pfad, der Schofar tönt vom Tempelberge herab zur alten Stadt. Und tausendfach in Felsenhöhlen erglänzen sonnenfroh, zum Salzmeer steigen wir hinunter den Weg nach Jericho. Jerusalem, Stadt von Gold, von Kupfer und von lichtem Schein, ich will für deine Lieder die Harfe sein. Sie haben es vielleicht auch schon einmal gehört. Jedes Mal, wenn in Israel eine kulturelle Veranstaltung stattfindet, irgendeine öffentliche Veranstaltung, wird meist am Ende dieses Lied gespielt und gesungen und alle erheben sich von ihren Plätzen. So wie das im vorigen Jahrhundert war, wenn der Messias in England aufgeführt wurde und das große Halleluja erscholl. Da standen auch die Minister auf, der Premierminister, die Mitglieder des Königshauses, um Ehrfurcht dem Herrn zu erweisen. Auch an diesen äußerlichen Dingen sehen Sie, was für einen Bergrutsch der Gottlosigkeit wir in unseren westlichen Völkern in den letzten Jahrzehnten durchgenommen haben. Die Leute von Sodom und Gomorra, wenn sie heute wieder kämen, könnten von unserem deutschen Volk noch eine ganze, ganze Menge hinzulernen. Sie sind wie Waisenkinder, gemessen an dem, was bei uns geschieht. Nun möchte ich Ihnen gerne einige Dinge sagen zu dem, was in der letzten Zeit geschehen ist. Und zwar gründe ich mich auf Nachrichten von dem Korrespondenten Ludwig Schneider in Jerusalem und von Fritz May und anderen Quellen, die diese Dinge immer wieder berichten. Am 13. September 1993 wurde ja in Washington das Gaza-Jericho-Abkommen geschlossen zwischen der PLO und den beiden Repräsentanten Israels, Peres und Rabin. Dort hat Arafat feierlich versprochen, dass er als Folge dieses Abkommens die PLO-Satzung streichen werde, die zur Eroberung ganz Palästinas und zur Vernichtung Israels aufruft. Das ist bis heute noch nicht geschehen. Mit diesem Gaza-Jericho-Abkommen wurde eine Zündschnur angezündet, die geradewegs auf einen neuen Krieg hinläuft. Eine Zündschnur hin zu Sacharja 12, dem Kampf um Jerusalem. Wir werden dann dieses Kapitel noch miteinander lesen. Dieses Abkommen heißt eigentlich Gaza-Jericho-First-Abkommen. Es ist auf Druck der USA zustande gekommen. Von den 120 Knesset-Abgeordneten stimmten 61 mit Ja. Eine denkbar geringe Mehrheit. Was heißt Gaza-Jericho-First? Die UNO erklärte Jerusalem als eine unrechtmäßig besetzte Stadt. Und als diese Erklärung erfolgte im Sicherheitsrat, ist kein Veto der USA dagegen vorgebracht worden. Möchte ich hierzu sagen, dass der Vater Clintons, des jetzigen Präsidenten der USA, ein frommer Mann war. Als er sah, dass sein Sohn in die Politik wolle, er hat, glaube ich, damals auch schon einen Posten gehabt, hat er noch auf seinem Sterbebett seinem Sohn gesagt, ich beschwöre dich, wenn du politisch in Amt und Würden kommst, tue niemals etwas gegen Israel. Gaza, Jericho first. Mit diesem Abkommen zwischen der PLO und Israel ist ein Jungtim verbunden, bis 1996 spätestens. Seien Verhandlungen über den Status und die Rückgabe Ostjerusalems aufzunehmen mit den Arabern, und diese Verhandlungen seien in spätestens 2 Jahren abzuschließen. Nun müssen Sie wissen, 1996 ist dann 90 Jahre nach dem ersten zionistischen Weltkongress in Basel und 3000 Jahre nach der Erklärung Jerusalems zur Hauptstadt Israels durch den König David. Für dieses Jahr sind gewaltige Feiern geplant in Jerusalem, 3000 Jahrfeier Jerusalems. Sie kennen ja vielleicht etwas von der Friede-Jetzt-Bewegung in Israel. Am selben Tag, als dieses Abkommen geschlossen war, erschienen in englischen Zeitungen die Schlagzeilen Peace in our time, Friede in unserer Zeit. Nun darf ich einmal zurückblenden. Ich habe das von Ludwig Schneider übernommen und nachgeprüft. Als im Jahre 1938 der damalige Premier Großbritanniens, Chamberlain, sich mit Hitler in München getroffen hat, um mit ihm ein Abkommen zu schließen, in dem er ihm das Sudetenland, also einen großen Teil der Tschechoslowakei, zum Fraße vorwarf, damit er Frieden halten möge, erschienen in den englischen Zeitungen Schlagzeilen Peace in our days, Friede in unseren Tagen. Auch ein Friedensruf, Friede und Sicherheit. Und 40 Tage später brannten in Deutschland die Synagogen. Kreiskristallnacht. Und ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg. Man kann es schon verstehen, dass Israel endlich Frieden haben will. Ich habe jetzt von der israelischen Botschaft eine Druckschrift bekommen, wo all die herrlichen Möglichkeiten aufgezählt werden, die nun nach dem Abschluss des Friedensabkommens sich für Israel und für die arabischen Völker eröffnen. Ein reiner Friedenstaumel, so wie er damals vonstatten ging bei dem Münchner Abkommen. Ich möchte einmal hierzu 2 Stellen lesen. Zunächst Jesajas 28, Vers 15. Denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen, denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Und dazu noch Jeremia 6, 13 bis 14. Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten sind die Führer Israels insgesamt der Gewinnsucht ergeben, und vom Propheten bis zum Priester üben sie allesamt Falschheit. Und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes, oberflächlich, und sprechen, Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Peace in our time, Friede in unserer Zeit. Jakob wollte in seinem Leben alles durch Handeln und Verhandeln mit Gott und den Menschen erreichen. In seiner Schleue, in seiner Gerissenheit. Der hat alles in Bewegung gesetzt, um sich durchzusetzen gegenüber dem Erziehungsweg Gottes. Er hat sogar Versöhnungsgeschenke vor sich hergeschickt, seinem Bruder Esau entgegen, damit er weich würde und ihm seine Sünde vergebe. Aber dann kam Peniel. Und es ging ihm erst die Sonne der Segnung Gottes auf, als er in Peniel am Jabbok von dem lebendigen Gott durch seinen Boden zerbrochen worden ist. Und als er in seiner eigenen Kraft zerschmettert wurde, durch den Schlag an die Hüfte, und als er gerufen hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es muss erst das kommen, was in Daniel 12 geschrieben steht, als der Gottesprophet Daniel dem Offenbarungsengel Gabriel gefragt hat, wie lange soll das denn gehen mit der Drangsal Jakobs am Ende der Tage, bis dann das Ziel erreicht ist, das Reich des Messias. Da hat der Engel Gabriel ihm geantwortet, bis zur Zerschmetterung der Kraft des Heiligen Volkes. Erst muss die Kraft des Heiligen Volkes zerschmettert werden und dazu dienen auch die Dinge, die noch über Israel in den kommenden Jahren kommen werden, die wir die Drangsal Jakobs nennen. Konzelmann, der Journalist, hat ja schon vor dem Abschluss des Gaza-Jericho-Fürst-Abkommens ein Buch geschrieben, Arafat der Friedensfürst. Wir kennen einen anderen Friedensfürsten. Und am 14.10.1994 geschah dann diese peinliche Geschichte, dass Arafat zusammen mit Rabin und Peres den Friedensnobelpreis entgegennahmen. Einer der Angehörigen des Nobelpreiskomitees, Christ Jansen, ein überzeugter Christ, ist auf der Stelle aus diesem Komitee ausgetreten. Ein vieltausendfacher Mörder, auch von unschuldigen Frauen, Kindern und Männern, nicht nur Israels, sondern auch der europäischen Völker, wurde hier mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, den der Friede in aller Welt nur zu vergeben hat. Und an diesem gleichen Tage, als der Nobelpreis verliehen wurde, wurde in Israel jene Geisel ermordet von der Hamas. Der 19-jährige Soldat Wachsmann, für den einige Tage vorher noch 50.000 Juden an der Klagemauer gebetet hatten. Wisst ihr, was ich da an der Stelle von Herrn Rabin getan hätte? Ich hätte ihnen den ganzen Plunder vor die Füße geworfen. Und ich möchte auch einmal ein deutliches Wort zu diesem Mann sagen, der kein orthodoxer Jude ist, kein gläubiger Jude, sondern ein atheistischer, liberaler Jude. Auch Peres, linksliberal, linkssozialistisch. Rabin hat gesagt, ich würde alle Siedlungen für den Frieden zurücknehmen. Ich beabsichtige nicht, ausgerechnet die Bibel als Landkarte für den Staat Israel zu betrachten. Ja, Herr Rabin, dann wandere doch mit deinem Volk aus nach Madagaskar. Die Siedlungen befinden sich nämlich in einem Teil des Landes, das von Jordanien widerrechtlich gegen den Beschluss der UNO von 1947-48 annektiert worden war. Das eigentliche Stammland Gottes, nämlich Judäa und Samaria. Noch schlimmer war sein Kommentar zu dem gewiss schrecklichen Attentat des Einzelgängers Baruch Goldstein, der in Hebron 29 Araber während des Gebetes in der Moschee ermordete. Rabin sagte dazu: Das ist nichts anderes als die schmutzende, stinkende Frucht des Messianismus, des Messiasglaubens. Mit dieser Tat wurden also von ihm die gottesfürchtigen Juden aller Färbung gleichgesetzt. Und Shulamit Aloni, Ministerin für Kommunikation, sagte am 24. März dieses Jahres in der Knesset: Lasst uns nicht vergessen, dass der Gott der Moslems viel mehr Truppen hat als der Gott der Juden. Es ist dieselbe Ministerin, die öffentlich in der Knesset behauptet hat, David und Jonathan hätten eine homosexuelle Beziehung gepflegt. Nur um einmal die andere Seite zu zeigen. Nun noch einiges zu den Tagen und Wochen und Monaten nach Abschluss des Abkommens. Ludwig Schneider hat gesagt, Hitler und Arafat waren die ehrlichsten Menschen. Nun ja, da ist etwas Wahres dran. Wer damals geheiratet hat in der Hitlerzeit, bekam als Traubibel Mein Kampf. Da brauchte er nur Nachlesung, da stand alles drin über die sogenannte Endlösung der Judenfrage in Europa. Die Ziele Hitlers und der Nationalsozialisten waren dort ganz klar niedergelegt. Und es ist einfach Heuchelei und Lüge, wenn heute ein alter Deutscher sagt, wir haben von all diesen Dingen nichts gewusst. Dann hätte er mal das Buch lesen sollen. Und auch Arafat hat immer klar gesagt, worum es ihm ging. Am 10.05.1994 hat er in Südafrika gesagt, der Dschihad, der heilige Krieg um Jerusalem, hat nunmehr begonnen. Schon 1974 hat er drei Phasen des Kampfes um Israel aufgezeigt. Erste Phase, die Errichtung strategischer Brückenpfeiler in Gaza und Jericho. Zweite Phase, die Eroberung Jerusalems. Dritte Phase, die Eroberung ganz Israels. 1974. Seit 1993 kauften die arabischen Staaten für 80 Milliarden Dollar Restbestände an Waffen des gesamten Ostblocks. Iran baut die Atombombe. Und eines Tages werden auch im Irak fundamentalistische Kräfte die Macht übernehmen. Und dann werden wir wieder die Doppelmacht haben. Medo-Persien, Iran und Irak, den Widder mit den zwei Hörnern. 46 Finanzminister des Westens hatten nichts anderes zu tun, als unmittelbar nach Abschluss des Abkommens 2 Milliarden Dollar zu spenden. Inzwischen sind es längst viel mehr. 75% der Gelder werden für den Aufbau eines Palästinenserheeres aus Arabern verwendet, die in israelischen Gefängnissen gesessen haben. Und der Chef dieses kommenden Araberheeres wird einer der Attentäter von der Olympiade in München sein. Rabin aber plant die Reduzierung des israelischen Heeres auf die Hälfte. Und dann besteht nicht mehr ein Verhältnis der Waffen zwischen Israel und den Staaten ringsum von 1:13, sondern von 1:26. Vor Vertretern von 19 arabischen Staaten erklärte Arafat nach dem Abkommen: Unser Abkommen ist nur der erste Schritt zur Befreiung ganz Palästinas. Daraus noch einige Dinge. Im Nachtrag. Statt Land für den Frieden hat die PLO jetzt die Parole ausgegeben, Jerusalem für den Frieden. Schon seit langem versucht die PLO, sich immer mehr in Ostjerusalem festzukrallen. Augenfälligstes Zeichen ist das inzwischen weltberühmte Orienthaus. Arafat sieht sich schon als Schattenbürgermeister von Jerusalem. Inzwischen haben Palästinenser dieses Orienthaus zu ihrem politischen Hauptquartier gemacht, bezeichnen es als Regierungssitz und geben Pässe an die Araber aus mit dem Aufdruck Palästina, Hauptstadt Jerusalem. Hier wird Politik gegen Israel gemacht, werden ausländische Politiker und Diplomaten empfangen. Das Gebäude wird sogar von schwer bewaffneten Palästinensern bewacht. Arafat, der sonst kein allzu frommer Moslem ist, hat demonstrativ seinen Willen geäußert, möglichst bald nach Jerusalem zu reisen, um in der El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg niederzuknien und zu beten. Bei diesem Anlass will er gleichzeitig über Jerusalem die palästinensische Flagge hissen. Und zwar auf dem Tempelberg, wohin kein Jude darf, um dort auch nur zu beten. Vor der Presse sagte er, es ist mein Recht, die palästinensische Flagge zu hissen über den Mauern Jerusalems, über den Minaretts Jerusalems und über den Kirchen Jerusalems. Und wir sollten uns nicht täuschen. Bereits heute ist ein geradezu militaristischer Feldzug der Moslems gegen die arabischen Christen im Lande und in den arabischen Staaten im Gange. Und die Fundamentalisten unter den Moslems haben gesagt, erst sind die Juden dran, dann schlachten wir die Christen. Der ehemalige Verteidigungsminister Israels, General Ariel Sharon, hat gesagt, das jüdische Volk sollte den Besuch Arafats in Jerusalem verhindern. 100.000 Juden sollten bereit sein, mit ihren Körpern die Hauptstadt Israels zu schützen. Und der neue Bürgermeister von Jerusalem, Ehud Olmert, sagte, wenn er hier erscheint, kommt es zu einem Blutbad. Und Israels Oppositionsführer und Likud-Vorsitzender Benjamin Netanyahu rief bereits die jüdische Bevölkerung auf, sich auf den Kampf für Jerusalem vorzubereiten. Und dann werden sie sagen, es heißt doch, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Dann wäre also Herr Rabin und Herr Peres und Herr Arafat ein Sohn Gottes. Wie wäre das denn? Nun, hier sei eines klar gesagt, die Bergpredigt Jesu ist Jüngerlehre und ist Reichsgottesprogramm, aber nicht politisches Programm für die Endzeit. Und nun möchte ich im zweiten Teil dessen, was ich sage, aber nicht politisches Programm für die Endzeit. Und nun möchte ich im zweiten Teil dessen, was ich sage, etwas sagen über Sacharja 12, wo es ja wirklich um Jerusalem geht. Ich möchte Ihnen einmal empfehlen, 3 Kapitel in der Bibel sorgfältig zu studieren. Daniel 12, Sacharja 12, Offenbarung 12. Immer die 12-Zahl Israels. Daniel 12, wo von dem Engelfürsten Israels Michael die Rede ist, der in der Drangsal Jakobs in der letzten Jahrwoche dieser Weltzeit zugunsten Israels kämpfen wird. Aber wo auch die Rede ist von der Zerschmetterung der eigenen Kraft und Größe des heiligen Volkes. Das muss geschehen, dass nicht mehr ihre Waffen, ihre Abfangjäger und was sie alles haben, sie schützen. Auch nicht ein amerikanischer Antiraketenschirm, sondern allein Gott und seine Heerschar. Dann Sacharja 12, der Kampf um Jerusalem. Dann lesen Sie gleich noch weiter, Kapitel 13 und Kapitel 14, die beginnende Erweckung Israels. Und dann Offenbarung 12, die Geburtswehen des Sonnenweibes Zion, das einen männlichen Sohn gebiert, jene Erstlinge Israels, die an den Messias Jesus glauben werden. Aber nun zu Sacharja 12. Fünfmal steht in Sacharja 12 an jenem Tage. Und damit werden wir in aller Klarheit hineinverwiesen in die eigentliche Endzeit, in die letzte Zeit. 21 Mal finden wir diesen Ausdruck an jenem Tage im Propheten Sacharja. Nun darf ich zunächst einmal die Verse 1 bis 3 lesen. Das Kapitel beginnt mit einer feierlichen Selbstvorstellung Gottes, mit einer feierlichen Introduktion. Ausspruch des Wortes Jehovas über Israel. Nebenbei gesagt, kann das Wort Jehovas sprechen? Wer ist dieses Wort? Christus, Johannes 1. Am Anfang war das Wort, der Logos. Deshalb Ausspruch des Wortes Jehovas über Israel, der Geist Christi, der in den Propheten wirksam war. Es spricht Jehova, der den Himmel, das heißt das Universum, ausspannt, der die Erde gegründet hat und der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Drei großartige Selbstbeschreibungen Gottes, des Schöpfers, der das Universum geschaffen hat, der die Erde gegründet hat in einer unglaublich ausgewogenen Weise, sodass vielleicht nur auf diesem Planeten Leben möglich sein wird, so wie wir es hier haben auf der Erde. Und der dann auch in einer erstaunlichen Weise im Embryonaldasein des Menschen den Geist des Menschen in dieser kommenden Persönlichkeit bildet. Das ist dann die Schöpfertätigkeit Gottes beim Werden des Menschen. Nicht nur abhängig von den Genen und Chromosomen. Nach dieser Selbstvorstellung Gottes kommen nun die ersten Verse. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale voller Drogen, voller Berauschungsgift. Und die Völker ringsum, das sind die arabischen Völkerschaften ringsum Israel her. Sie brauchen nur einmal eine Landkarte anschauen. Wie in einem großen Halbmond sind dort die arabischen Völkerschaften um Israel versammelt. Und dann braucht nur in Ägypten noch einmal der Fundamentalismus zum Zuge zu kommen. Und es fehlt gar nicht mehr viel daran. Dann steht wieder die ganze waffenstarrende Front des Halbmondes um Israel herum. Völker ringsum. Das sind nicht die Goyim, die Nationen, sondern die Amim. Völkerschaften. Kleine, relativ kleine Völkerschaften. Und da wird Jerusalem zur Taumelschale. Zum Rauschgift. Zur Selbstberauschung. Für den heiligen Dschihad, wie sie es nennen. Für den heiligen Endkampf um Jerusalem. Noch einmal wird die Losung ausgegeben. Endlösung der Judenfrage. Der Geist aus dem Abgrund wird sich dieser Parole wieder bemächtigen. Dann heißt es in Vers 2, und auch über Juda, Judäa, wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Ich möchte hier ausdrücklich statt Juda, Judäa lesen, weil das nämlich hier gemeint ist. Auch Judäa, wo die Siedler heute mit ihren Siedlungen wohnen, also das Westjordanland, wird einbezogen in diesen Kampf um Jerusalem, in diese Belagerung Jerusalems. Und deshalb ist Jerusalem, das hier im Propheten Sacharja allein 36 Mal erwähnt wird, Brennpunkt des endzeitlichen Geschehens. Aber dann Vers 3. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, um ihn zu beseitigen, werden sich gewisslich daran zerschneiden. So heißt es wörtlich. Also, Taumelschale voller Rauschgift für die Selbstberauschung und dann das andere, ein Laststein, den sie aufladen wollen, sicherlich unter dem Protektorat des Sicherheitsrates, den wir besser den Unsicherheitsrat nennen sollten, also der UNO, und an dem sie sich zerschneiden und verwunden werden, tödlich verwunden. Sie sehen, wie modern Gottes Wort ist. Meinen Sie, die heutigen Politiker wüssten etwas von Sacharja 12? Die gläubigen orthodoxen Juden, ja. Sie wissen oft mehr vom prophetischen Wort als die Christen, die da meinen, es genüge, wenn man die Bergpredigt kennt. Oder ein Evangelium. Und die bei Paulus schon abschnallen, geschweige denn beim Alten Testament und den Propheten. Die Völker ringsum werden Jerusalem belagern. Wissen Sie, wenn hier Judäa erwähnt wird, dann sollten Sie eines wissen. Die Siedler in den Siedlungen Judäas haben bereits beschlossen, wenn der Aufruf kommt, dass sie ihre Siedlungen aufgeben und verlassen sollen, werden sie Medinat Judäa gründen, das heißt den Staat Judäa. Außerordentlich aktuell, wenn hier in Sacharja 12 Judäa steht. Und sie haben probeweise schon einmal Briefmarken gedruckt mit dem Aufdruck Medinat Judäa. Diese orthodoxen Juden, die in den Siedlungen wohnen, werden dort nicht herausgehen aus dem eigentlichen Stammland Israels und Gottes Jehovas. Vers 4. Und alle Nationen der Erde, das sind jetzt die Goyim, die Weltvölker, werden sich wieder dasselbe versammeln. Das muss nicht unbedingt heißen, dass alle Nationen der Erde ihre Truppenverbände nach Jerusalem schicken werden. Das machen dann schon die Völker ringsum. Das heißt aber, dass alle Nationen der Erde zumindest in der UNO, im Weltsicherheitsrat und auch in der Vollversammlung eine Versammlung haben werden, um dieses Kriegsgeschehen um Jerusalem zu unterstützen und zu bejahen und abzusegnen. Und das hat ja schon begonnen damit, dass die USA zum ersten Mal ihr Veto nicht eingelegt haben, wo es um die Zukunft Jerusalems geht. Bitte beobachten Sie einmal in den kommenden Jahrzehnten und Jahren, was mit den USA werden wird. Genauso wie Großbritannien an Macht und Größe in aller Welt rapide verloren hat, weil sie nämlich das Balfour-Abkommen gebrochen haben, wo sie den Juden ganz Palästina zugesprochen haben als Heimstatt. Großbritannien war ja die Mandatsmacht. Genauso wird es mit den USA gehen, wenn sie in weiterer Weise wortbrüchig werden. Der Journalist Ludwig Schneider ist einmal in einem Flugzeug nach Jerusalem zurückgeflogen und da sah er auf einmal, dass in dieses Flugzeug, bewacht von Leibgarden, auch Kissinger einstieg, der frühere Außenminister der USA. Der hat sich durchgekämpft durch die Bodyguards und Kissinger hat ihm tatsächlich eine knappe Stunde gewidmet. Kissinger ist ja kein gläubiger Jude. Und er hat mit ihm gesprochen, auch über das prophetische Wort. Da hat Kissinger ihm gesagt, eines ist wahr, darin mag das prophetische Wort recht haben. Israel geht in die größte Falle, die jemals für unser Volk aufgebaut worden ist. Ja, das ist wahr. Alle Nationen der Erde werden sich wieder Jerusalem versammeln. Vers 4. An jenem Tage, spricht Jehova, werde ich alle Rosse mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Und über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten, also über Judäa. Und alle Rosse der Völker mit Blindheit schlagen. Möchte ich fast sagen, dann sollen sie doch zum Augenarzt gehen. Meinen Sie denn, in der Endzeit würden die Völker auf Pferden ankommen als Kavallerie? Mit eingelegter Lanze wie im Mittelalter? Was sind denn die Rosse und Reiter unserer Zeit? Die Panzerarmeen. Wissen Sie, dass im Yom Kippur-Krieg, wo Israel fast untergegangen wäre, die größte Panzerschlacht aller Zeiten stattgefunden hat? Viel gewaltiger als die Panzerschlachten zwischen den Alliierten und Rommel im Norden Afrikas. Das werden die Panzer sein. Und das wird dann ein anderes Blindwerden sein. Ihnen ist ja bekannt, dass die heutigen Geschosse, dass die heutigen Raketenwerfer alle gelenkt werden, entweder mit Infrarot oder mit Laser gesteuert, sodass sie oft von selbst ihre Ziele finden. Besonders die Infrarot gesteuerten Raketen. Da sitzt kein Kanonier mehr dahinter, der vorher lange berechnen muss, wo er hinschießen muss. Und all diese Einrichtungen werden von dem Herrn selbst weggewischt in einem Nu. Wie der Herr das tut, durch welche elektronischen Maßnahmen seiner höheren Physik des Geistes, das weiß ich nicht. Aber sie werden auf einmal spüren, unsere Panzer funktionieren nicht mehr. All unsere elektronischen Systeme funktionieren nicht mehr. Die Raketen gehen ganz woanders hin, als wir wollen. An jenem Tage, spricht Jehova, werde ich alle Rosse mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Das heißt, die Panzerkommandanten. Und über das Haus Judäa werde ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker ringsum mit Blindheit schlagen. Heute, bei den heutigen Panzerkämpfen, guckt oben aus dem Turm kein Kommandant mehr heraus und setzt die Brille auf, damit er genau sieht, sondern das sind alles elektronische Systeme. Und da möchte ich gleich hinzufügen, Vers 8. An jenem Tage wird Jehova die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tage immer noch wie David sein im Kampfe. Und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel Jehovas, der vor ihnen herzieht. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, die gegen Jerusalem heranziehen. Beschirmen, was soll das heißen? Wie beschirmt er sie denn? Sie haben ja vielleicht gehört, in dem vergangenen Jahrzehnt, dass die Amerikaner mit gewaltigen Kosten einen Antiraketenschirm bauen wollten, SDI, über Amerika, um im Falle eines Dritten Weltkrieges alle Raketen auszulöschen. Beim Anflug auf die Vereinigten Staaten. Und wenn sie gnädig sind, dann hätten sie vielleicht noch Großbritannien und Frankreich mit einbezogen. Antiraketenschirm. Meinen Sie, für Gott wäre es ein schweres, über Jerusalem und Judäa und über dem Lande Israel einen solchen elektronischen Schirm zu bewerkstelligen? Und zwar ohne Technik. Ich sage gerne, in der höheren Physik des Geistes. Er, der Schöpfer aller Dinge, der die Atome beherrscht und die Moleküle und alle Geschehnisse im Mikrokosmos und im Makrokosmos. Ein Schirm, kein Regenschirm, ein elektronischer Schirm Gottes. Keine Rakete wird treffen. Und hier spielen nun auch die Fürsten Judäas eine Rolle. Eigentlich steht im Text gar nicht Fürsten, sondern es steht ein Wort, das heißt Sitzhaber. So übersetzt es auch Bruder Bader. Was sind Sitzhaber? Das sind Abgeordnete. Guckt euch mal eine Bundestagsdebatte an, wie viele Sitzhaber da sitzen. Oft nur die ersten zwei Reihen, damit sie ihre Partei kümmerlich vertreten. Sitzhaber, Abgeordnete. Nun lese ich Vers 6 und 7. An jenem Tage werde ich die Sitzhaber von Judäa, das heißt die Siedler, machen gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen. Wo? In Berlin, in Moskau, auf Madagaskar, in Sansibar? In Jerusalem. Sie bleiben in Jerusalem. Und Jehova wird die Zelte Judäas, das heißt die Siedlungen Judäas, zuerst retten, damit die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Judäa erhebe. Und dann noch Vers 5. Und die Sitzhaber von Judäa werden in ihrem Herzen sprechen, eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem in dem Herrn der Heerscharen, in Jehova der Heerscharen, ihrem Gott. Warum? Wieso? Ich möchte Ihnen den Grund nennen. Nach dem prophetischen Wort wird die Erweckung und Wiedergeburt Israels beginnen in Jerusalem. Deshalb ziehen heute schon viele messiasgläubige Christen, Juden, nach Jerusalem, um dort Gebetswache zu halten, als Wächter auf den Mauern Jerusalems. In Jerusalem beginnt die Erweckung, von der dann auch am Ende von Sacharja 12 geschrieben steht. Wir wollen es lesen in Sacharja 5. Sacharja 12, Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich hinschauen, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Zunächst einmal nur die Geschlechter des Hauses David, wie es in Vers 11 heißt. Dann alle Stämme Israels und erst am Ende alle Völker der Erde. Aber zunächst schauen sie innerlich auf den hin. Er ist noch nicht da, er ist noch nicht sichtbar. Das geschieht erst in Sacharja 14, wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen werden. Nein, es ist eine prophetische Schau. Sie schauen hin auf den, den sie zerstochen haben. Kapitel 13, da ist der falsche Prophet, den sie alle abgelehnt haben, auch seine Verwandten. Und gesagt haben, du weissagest Falsches. Dann auf einmal zeigt er ihnen seine Hände. Dann sagen sie, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er sagt ihnen, es sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Hause derer, die mich lieben. Und dann fällt die Binde von den Augen der Bewohner von Jerusalem und schließlich auch aller Bewohner Israels. Die Erweckung beginnt in Jerusalem. Und deshalb sagen die Sitzhaber, die Siedler Judäas, eine Stärke sind uns, die Bewohner Jerusalems in Jehova der Heerscharen. Lesen Sie einmal Hohelied 5. Da liegt die Braut aus Israel im Schlafe. Auf einmal klopft es an die Türe. Sie steht erregt und pochenden Herzens auf. Und durch die Öffnung der Türe streckt ihr Bräutigam die Hand. Noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Sie sehen wieder die Wunden in seinen Händen. Da steht die Braut auf, öffnet ihm die Türe, tritt hinaus in die Nacht und der Bräutigam ist weitergegangen. Ich sage gerne im Scherz hier an dieser Stelle, wenn ich die Braut gewesen wäre, ich bin sie ja nicht, dann hätte ich diesem Bräutigam den Laufpass gegeben. Drangsal Jakobs. Und dann geht sie hinaus, wohin? In die Gassen Jerusalems. Und dort finden sie die Wächter der Stadt, die auf den Mauern Jerusalems stehen, um Gott an seine Verheißungen zu erinnern, bis er Jerusalem zum Ruhme macht auf Erden. Und was tun diese Wächter der Stadt, die Engelmächte? Sie schlagen sie ins Gesicht. Drangsal Jakobs und reißen ihr die Decke vom Angesicht. Was geschieht, wenn die Hülle vom Angesicht Israels gerissen wird? Dann sehen sie den, in den sie gestochen haben. Die Decke, die jetzt noch über ihrem Herzen liegt. Ich möchte zum Schluss kommen. Meine Stunde ist bald herum. 10 Minuten habe ich noch. Auf welcher Seite stehen wir, wenn einmal nicht nur die Völker ringsum, sondern auch alle Völker der Erde schuldig werden, wieder in der zweiten versuchten Endlösung der Judenfrage? Auch bei Hitler hat es Freikirchen gegeben, wo regelmäßig in den Gottesdiensten für den lieben Führer gebetet wurde, dass Gott ihm Sieg verleihen möge. Während wenigstens die bekennende Kirche standgehalten hat. Es gab eine Zeit, da konnte man gut Judenfreund sein, Freund Israels. Heute wird das gar nicht mehr so gern gesehen. Antisemit heißt gegen den Schem sein, gegen den hochheiligen Namen, der sich dieses Volk erwählt hat. Auf welcher Seite stehen wir? Sie werden sagen, unser Bürgertum ist in den Himmeln, ganz gewiss. Das gilt der Gemeinde des Leibes Christi. Und doch ist Israel unseres Vaters Land. Unser Vaterland. Und das bekenne ich Ihnen gerne. Ich bin mit ganzem Herzen auf der Seite dieses Volkes, das immer noch unter dem Zeichen steht, sie sind Geliebte um der Väter willen, und das einmal errettet und in das Heil geführt wird. Um Jesu willen, um dessen willen, der in den Sprüchen niedergeschrieben hat, wer des Feigenbaumes wartet, der wird auch seine Frucht essen. Der Feigenbaum ist Israel. Wissen Sie, wir sind heute aufgefordert, auch solche Wächter auf den Mauern Jerusalems zu sein, die Gott an seine Verheißungen erinnern, nicht weil er sie vergisst, sondern weil wir dadurch Gott ehren, indem wir seinem Wort glauben und ihn an seine prophetischen Verheißungen erinnern, Tag und Nacht, und für Jerusalems Segen erbitten. Gebet für Israel ist nicht Gebet für irgendein Volk, für irgendein Land, sondern da beziehen wir uns ein in Gottes spezielle Herzenssache, die er in dieser letzten Zeit sich zu eigen gemacht hat. Es geht einfach nicht, wenn auch in einer Gemeinde, Gebetsstunde, wir beten in unserer Gemeinde eine Dreiviertelstunde, kniend vor der Bibelstunde, nicht für Israel gebetet wird oder immer nur von demselben Bruder. Wir sind prophetisch eingeplant. Eines noch, vor dem Frieden kommt der Scheinfriede. Vor dem wahren Messias, der falsche Messias. Dazu noch eine Stelle. 1. Thessalonicher 4. Finden wir ja jenen Bericht des Apostels Paulus über die Entrückung der letzten Gemeindegeneration. Er sagt dort, es wird eine letzte Generation der Gemeinde Jesu Christi geben, die muss nicht in das Sterben hinein, sondern sie wird dem Herrn entgegengerückt in die Luft und wird verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, in die Gleichheit mit dem Christus. Das möchte ich jetzt nicht lesen, aber der Zusammenhang ist klar. Nun, 1. Thessalonicher 5. Im Anschluss an diesen Bericht von der Entrückung. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Warum? Weil er mündlich mit ihnen öfters als oft über diese prophetischen Zeiten und Zeitpunkte geredet hat. Natürlich hat er ihnen nicht eine Jahreszahl genannt oder gar eine Tages- und Monatszahl, aber doch die prophetischen Abläufe. Denken wir wieder an das Wort Jesu. Die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Und dann auf einmal taucht ein Wort auf, das gehört gar nicht in diesen Text. Wie ein erratischer Block. Haben Sie einmal ein Bild gesehen von dem roten Felsen Australiens, den die Ureinwohner als Heiligtum betrachten? Mitten in der Steppe steht dann dieser gewaltige, ungeheure Klotz. So das Wort, das jetzt folgt. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Auch Jesus hat ja von diesen Geburtswehen der Endzeitgerichte geredet. Aber wozu dienen Geburtswehen? Zu einer Geburt. Nämlich zur Wiedergeburt Israels, die Jesus in Matthäus 19, Vers 28 auch erwähnt hat. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Dieses Wort ist in den vergangenen Jahrzehnten oftmals erwähnt worden, jedes Mal dann, wenn die Amerikaner oder die Russen ein paar Raketen verschrottet haben. Dann hieß es gleich, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, kommt der Dritte Weltkrieg. Ich glaube das nicht. Ich habe damals auch schon immer skeptisch diesen Aussagen gegenübergestanden. Sie, wer denn? Zeichen und Zeiten, wo denn? Auf der Uhr Gottes. Wo ist die Uhr Gottes? In Israel. Die prophetischen Abläufe betreffen zwar auch die Völker dieser Welt, finden aber ganz zentral im Nahen Osten statt, sonderlich am Volke Israel. Und das ist eingeleitet durch das Gaza-Jericho-Abkommen, das immer mehr ausgebaut wird, das sicherlich zunächst zum Erfolg führen wird, sodass sie dann wirklich sagen werden, Friede und Sicherheit, jetzt haben wir es geschafft. Sehr verständlich, dass die Botschaft in Bad Godesberg schon jetzt viele, viele Seiten über die wunderbaren Möglichkeiten schreibt, die jetzt eröffnet werden. Dann wird das Verderben. Dann wird dieser Krieg um Jerusalem kommen. Aber nun steht das auch im größeren Zusammenhang mit den Zeichen und Zeiten. Es ist mir so, ich möchte es ganz vorsichtig sagen, es ist mir so, als ob der Apostel Paulus eines von diesen Zeichen noch einmal besonders hervorhebt. Erinnert euch daran, ich habe es euch oft gesagt, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann ist vielleicht auch das Startsignal für die Entrückung der Gemeinde gekommen. Ich habe noch 2 Minuten Zeit und möchte zum Schluss lesen, Jesaja 62. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht stille sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Jehovas bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand Jehovas und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr wird man dich Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn Jehova wird Lust an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir, Jerusalem, erfreuen. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt, Schomerim. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr Jehova erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhme macht auf Erden. Amen.